Ja, wir haben eine Reihe hinter uns, Gegenwart Gottes war so das große Thema. Wir sind gestartet, wie es gehört, im Alten Testament und haben gemerkt, dass dieses Thema Gegenwart Gottes nicht irgendein Thema ist, sondern eigentlich das Thema des Alten Testaments. Es dreht sich immer wieder darum, dass Gott kommt, dass Gott das wiederherstellt, was in der Genesis verloren gegangen ist, diese Gemeinschaft von Gott und Mensch. Und dass Gott unterwegs ist, im gesamten Alten Testament diese Gegenwart, den Ort der Gegenwart Gottes wieder aufzurichten. Zweiter Schritt haben wir dann gesehen, dass der Ort der Gegenwart Gottes im Neuen Testament Jesus selber ist. Er ist der Ort, an dem Gott gegenwärtig ist. Und wir haben gesehen, was es bedeutet, dass er für uns gestorben ist, dass er sozusagen die Welt als einen Tempel weiht, um in diese Welt neu einziehen zu können. Und wir haben gesehen, dass er das tatsächlich tut durch seinen Heiligen Geist, dass der Heilige Geist ausgegossen ist in unsere Herzen und damit ja die ganze Welt zumindest mal durch uns als Menschen durchdringt. Denise hat es erzählt, letzten Sonntag war dann so die Frage, was bedeutet das für mich persönlich, die Gegenwart Gottes, ich selber ein Tempel? Und heute wollen wir dann schauen, was bedeutet das für die Gemeinde? Und ich möchte das tun anhand von einem ganz konkreten Text, 1. Petrus 2, 1 bis 10. Da geht Petrus ganz genau auf dieses Thema ein. Ich fange mal an. Da heißt es, die ersten drei Verse. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Viele fragen natürlich in diesem Text, was ist denn jetzt diese lautere, vernünftige Milch? Das ist eine große Frage. Was ist das zentrale Bild? Seid begierig nach der Milch. Was ist die? Und es ist total spannend, was man so an Übersetzungen liest. Ich habe hier die Basisbibel mitgebracht. Das, was hier steht, ist Luther-Übersetzung, ziemlich wörtlich übersetzt. Da steht nicht dabei, was die Milch ist. Aber die Basisbibel, die weiß es ein bisschen besser. Die sagt, wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem echten Wort verlangen. Steht da in der Basisbibel, aber interessanterweise im Urtext steht nichts vom Wort. Steht einfach nur Milch. Und die Übersetzer sind natürlich davon ausgegangen, klar, die Milch ist das Wort Gottes. Ich habe mir so ein Bild erzeugen lassen von einer KI, von einer Frau, die so ein kleines Baby auf dem Arm hat und da geht's gleich dann um die Milch, die dieses kleine Kind dann auch kriegt. Und für mich ist das ein Bild, das gar nicht so sehr mit Lesen und mit Intellekt zu tun hat. Abgesehen davon, die meisten Bilder, Kinder, die das brauchen, werden nicht in der Bibel lesen können. Was ist das für ein Bild? Diese Muttermilch, es ist so ein Bild für mich von Nähe. Und wer schon mal so ein Kind gesehen hat, was es für eine Sehnsucht hat nach Muttermilch, ja, also unsere Kinder haben da richtig geschrien und das ist eine Sehnsucht, die ist ja voller Kraft und voller Energie und ich will jetzt so, ich brüllend. Das ist diese Sehnsucht. Und diese Sehnsucht wird gestillt zum einen natürlich durch das Essen und zum anderen durch die Nähe. Es sind diese beiden Dimensionen eigentlich, die ein Kind dazu bringt, dass es still wird. Interessanterweise heißt es ja nicht füttern, sondern stillen. Und ich dachte mir, ist es so sicher, dass es um das Wort Gottes geht? Und ja, wenn ja, was ist das Wort? Also Wort Gottes ist nie schlecht, so, kein Thema. Was ist es eigentlich? Und ich dachte, es geht vielleicht eher tatsächlich um Jesus als das Wort Gottes. Sehnsucht nach ihm, Sehnsucht nach seiner Nähe, Sehnsucht nach Begegnung mit ihm. Und ja, genau da passiert es nämlich. Wenn man zu Jesus kommt, dann entdeckt man, wie freundlich Gott ist. Einleitung in diesen Text ist, habt Sehnsucht nach Jesus selber. Und dann heißt es natürlich, so kommt zu ihm. Ja, habt Sehnsucht nach Jesus, so kommt zu ihm. Und dann habe ich den Satz, der da, oder die Sätze, die da folgen, so ein bisschen farblich markiert, dass man den Zusammenhang versteht. So kommt zu ihm als zu dem lebendigen Stein, das Ende ist ein bisschen dünn gedruckt, aber egal, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und dieser orangene Teil, der zweite Teil dieses Satzes, darauf geht dann Petrus ein in den Versen 6 und 7 und 8. Das wird näher ausgeführt, was dieses von Menschen verworfen, aber bei Gott ausgewählt und kostbar ist. Sozusagen die Erklärung dazu. Und dann geht der Satz weiter. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und diese Erklärung, das was in blau ist, kommt dann ganz unten ab Vers 9 und Vers 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkünden sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Zitat aus Hosea 2, Vers 25. Wenn man diese Struktur sieht, dann erkennt man, aha, okay, es gibt sozusagen die Hauptthese und die dann eine Erweiterung bekommt. Zu ihm kommt als dem lebendigen Stein, das ist die Grundaussage. Und dann kommt eine Erklärung dazu, was das bedeutet. Und diese Erklärung wird dann länger ausgeführt. Und im zweiten Teil, so seid auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum Haus des und zur heiligen Priesterschaft und so weiter. Und auch da ein zweiter Teil, der dann im Folgenden näher ausgeführt wird. Merkt er, der Petrus, der hat sich ein bisschen was gedacht beim Schreiben und es ist ganz hilfreich, wenn man das weiß, wie das alles zusammenhängt, denn dann weiß man, an welcher Stelle man ist in diesem Text und kann sagen, okay, so können wir es auch gut fassen. Das heißt, der zentrale Satz heißt, zu ihm kommt als dem lebendigen Stein und auch ihr als lebendigen Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Christus. Also, Jesus der lebendige Stein und wir die lebendigen Steine. Das ist die Grundaussage dieses Textes. Was bedeutet das, Jesus der lebendige Stein? Jesus, das haben wir letztes Mal gehört, ist der Ort der Gegenwart Gottes. Und auf ihm wird der Tempel gebaut. Wir haben letztes Mal gehört, dass er am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist. Das heißt, er ist das Fundament, auf dem dieser Ort der Gegenwart Gottes steht. Eigentlich ziemlich logisch. Ich habe ein bisschen an die Geschichte von Bethel gedacht. Da ist es Jakob, der den Stein aufrichtet und sagt, hier ist der Ort der Gegenwart Gottes. Ja, das war einfach nur ein Stein. Jesus ist sozusagen der lebendige Stein. Er ist der Ort der Gegenwart Gottes und auf ihm als Fundament wird der Tempel dann gebaut und der Tempel, die sind wir. Jeder von euch, jeder von uns ist ein lebendiger Stein, zu dem dieser Tempel zusammengefügt ist, in dem Gott wohnt. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Gott ist mitten unter uns gegenwärtig. Es geht also nicht um ein Gebäude, sondern um die Menschen selbst. Wir sind der Ort der Gegenwart Gottes. Da muss man mal kurz innehalten. Wir sind der Ort der Gegenwart Gottes. Es liegt nicht an diesem Gebäude. Es liegt an gar keinem Gebäude. Nirgendwo in der Welt. Es liegt an den Menschen, die zusammenkommen. Die Tempel des Heiligen Geistes sind, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, die zusammenkommen und darin das Haus aus lebendigen Steinen bauen, ein Tempel aus lebendigen Steinen bauen, in dem Gott selber wohnt und wohnen möchte. Wow. Jedes Mal, wenn wir Gottesdienst feiern, sortiert sich dieser Tempel. Aber interessanterweise, dieser Tempel ist tragbar und transportabel. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, sagt Jesus, da bin ich mitten unter ihnen. Zwei oder drei kommt zusammen in seinem Namen und ihr seid der Tempel, der Ort der Gegenwart Gottes. Ich glaube, das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und es ist lohnenswert, an der Stelle immer mal wieder stehen zu bleiben. Er hat am Freitag über das gesprochen, Denise, du hast es aufgegriffen, dass es was Besonderes ist, dass ich selber ein Tempel des Heiligen Geistes bin. Und es ist was ganz Besonderes, sich das immer wieder sichtbar zu machen, zu vergegenwärtigen. Und ich glaube, so ist es genauso, wenn wir in kleinen Gruppen zusammenkommen, egal ob das jetzt ein Hauskreis ist oder eine Group oder eine Gruppe in CVM oder eine Jungschar oder whatever. Zu sagen, hey, Moment mal, jetzt sind wir Tempel des lebendigen Gottes und in unserer Mitte wohnt Gott. Ich möchte euch bitten, wenn ihr im Lauf dieser Woche irgendwo mit anderen Christen zusammen seid, wenn ihr euch irgendwie trefft, irgendwie Gemeinschaft habt, dann seid ihr das. Eure Familie ist ein Ort der Gegenwart Gottes. Euer Miteinander in der Familie macht euch zu einem Haus der lebendigen Steine. Da wohnt Gott unter euch. Das ist schon was ganz Besonderes, wenn wir eine WG haben, eine Wohngemeinschaft, und zu sagen, in unserer WG wohnt einer noch kostenlos mit. Und interessanterweise der, der dem ganzen Ding die Energie gibt, der dem Ganzen die Power gibt, der dem Ganzen Würde gibt und Adel gibt und es etwas ganz Besonderem macht. Petrus, der vieles mit Jesus zusammen erlebt hat, sagt dann, dass wir, wenn wir so ein Tempel sind, dann auch eine heilige Priesterschaft sind und wir geben heilige oder geistliche Opfer. Da kann man natürlich fragen, was bedeutet das jetzt, geistliche Opfer zu geben? Ich glaube, das geht darum, dass wir Gott danken und dass wir uns ihm hingeben. Wir können auch sagen, dass wir ihn anbeten. Wenn man Anbetung ernst meint, ist es immer Hingabe. Ich kann nicht sagen, Gott, du bist mein König, und sagen, aber in Wirklichkeit geht es mich nicht an, was du von mir willst. Ja? Also wenn ich Gott wirklich anbete, dann gebe ich ihm auch mein Leben. Dann vertraue ich ihm alles an, was ich habe, weil ich sage, hey, du hast die Welt geschaffen, du hast alles gemacht, du hast mich gerettet, du bist mein König, du bist mein Herr, du bist mächtig, du bist gut, du bist treu. So, wenn ich das ernst meine, dann folge ich ihm, dann gebe ich ihm mein Leben. Und ich glaube, das sind dann solche geistlichen Opfer. Und an der Stelle glaube ich, dass wir es nicht richtig gecheckt haben manchmal. Dass wir denken, ach ja, das sind wir halt zusammen und dann ist es ganz okay. Und Gott ist auch noch irgendwie da und der steht dann irgendwie vielleicht so in der Ecke oder so. Und zu sagen, nee, Herr, wenn das stimmt, dass unsere Familie, unser WG, dieser Gottesdienst ein Tempel Gottes ist, und dass Gott hier in unserer Mitte ist, dann ist es unser Job, ihm die Ehre zu geben in allem, was da passiert. Denn dazu baut man einen Tempel. Wenn du mit Gott nichts zu tun haben willst, bleibst du im Tempel fern. Logisch, oder? Wenn du aber sagst, hey, ich bin ich bin Teil dieses Tempels, dann ist es unser Job, diesen Gott in unserer Mitte zu feiern, ihn zu ehren, ihn zu lieben. Für manche ist dieses Wort Opfer immer so ein bisschen so ein Killerwort. Viele denken bei Opfer an das, was heidnisch unter Opfer gedacht wird. Opfer heißt, ich mache was, damit Gott mich cool findet. Bitte, wenn ihr das in euren Köpfen habt, in euren Gedanken habt, in der gesamten Bibel ist es falsch. Durchstreichen, bitte. Falsch. Was ist Opfer? Opfer ist, ich komme zu Gott und teile mit ihm das Leben. Im Alten Testament wurden ganz viele Räume im Tempel genutzt, um zu feiern. Und die haben gefeiert dort, im Tempel. Und haben Opfer dargebracht und haben gesagt, okay, wir sind im Haus Gottes, wir essen da und Gott isst sozusagen mit. Das Opfer ist Ausdruck von Gemeinschaft, von Nähe, von Dankbarkeit. Von dem, dass Gott mitten unter uns ist. Und das sind wir genau bei dem, was unser Job ist als lebendiger Tempel. Gott zu ehren, ihm zu danken, seine Gegenwart zu genießen und ihn zu feiern. Und zu sagen, hey, wie gut, dass wir nicht alleine sind. Für Petrus, das ist das Bild von Gemeinde. Das sind wir. Ein Tempel, erbaut aus jedem Einzelnen. Jeder von uns, jede von uns hat hier seinen Platz. Jeder gehört zu diesem Haus. Jeder Stein ist wichtig und notwendig. Lass uns das immer wieder bewusst werden. Und ich glaube, dass es wichtig ist, an der Stelle immer mal wieder stehen zu bleiben und zu sagen, das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende von christlicher Gemeinde und Gemeinschaft. Das Herzstück des Glaubens. Da, wo wir zusammenkommen, ist Gott gegenwärtig. Und alles, was passiert, wie wir leben oder was wir tun, muss sich daran orientieren. Unsere Werte, unsere Haltungen, Motivationen, das richtet sich alles danach aus. Du kommst hierher in den CVM oder in deine Gemeinde oder in deine Familie und sagst, hier ist der Ort der Gegenwart Gottes. Dann bedeutet das, dass er die Atmosphäre bestimmt. Die Werte, die Motivationen, die Haltungen. Und ich merke schon, das geht schon ganz ordentlich tief. Aber es bestimmt auch das, was wir tun, unsere Aktivitäten. Wir müssen immer wieder fragen, das, was wir tun, führt uns das dahin, dass wir das mehr verstehen? Oder führt uns das dahin, dass wir es weniger verstehen? Wie leben wir als Familie zusammen? Leben wir als Familie so zusammen, dass wir nicht nur in unseren Werten, in unserem Umgang miteinander das widerspiegeln, sondern auch in dem, was wir tun, das widerspiegeln? Wie wir zum Beispiel mit anderen Menschen umgehen, über was wir reden oder nicht reden. Ich hätte tatsächlich, wenn ich nochmal anfangen könnte mit unserer Familie, wir hätten in unserer Familie mehr über diese Gegenwart Gottes in unserer Familie geredet, viel mehr. Wir haben das verpasst und ich finde das schade. Gnade Gottes ist groß, unsere Kinder sind einen guten Weg gegangen. Und sind jetzt vielleicht sogar sprachfähiger, als wir vor vielen Jahren waren. Halleluja. Aber im Rückblick würde ich sagen, da geht noch viel, viel mehr. Was tun wir in unserer Gemeinschaft, um das sichtbar zu machen, dass Gott in unserer Mitte ist? Wie leben wir, um das sichtbar zu machen, dass Gott in unserer Mitte ist? Und das Entscheidende, es geht überhaupt nicht um Formen. Null. Es geht nicht darum, wie cool der Lobpreis war. Lydia, vielen Dank, du hast es mega gemacht. Aber Es geht nicht darum, dass da jemand sitzt und Lobpreis macht. Es geht nicht darum, dass es schön ist. Es geht nicht darum, dass die Verpackung macht. Es geht darum, ist Gott da? Natürlich, die Verpackung kann helfen, das zu verstehen. Ja, okay. Aber das Entscheidende ist, dass Gott da ist. Ich fand es ganz spannend, vor vielen Jahren, wenn man einen Gottesdienst gefeiert, dann wurde das Vaterunser gesungen und nicht gesprochen. Dann kam jemand und hat gesagt, das war aber kein richtiger Gottesdienst. Warum? Weil das Vaterunser wurde nicht gesprochen. Ja, was glaubt ihr, wie viele Gottesdienste es in dieser Welt schon gegeben hat, wo das Vaterunser nicht gesprochen wurde? Und überall da, wo Gott gegenwärtig ist, da ist Gottesdienst. Das ist der Ort, wo Gott gefeiert wird, angebetet wird. Ob da jetzt das Vaterunser vorkommt, gesprochen oder gesungen, ganz ehrlich, es ist egal. Nicht die Formen machen es, sondern der Inhalt. Und ich glaube, das ist für uns immer wieder wichtig, vor allem im CVM, wenn wir an vielen Stellen auch Sachen für andere machen. Wisst ihr, da ist man so schnell dabei zu sagen, ja, okay, was machen wir? Okay, der macht die Andacht, der macht das, der macht die Spiele und dann ist es geplant und ist gut. Und dann denke ich mir, es wäre gut, da nochmal innezuhalten und zu sagen, hey, unsere Jungschar ist ein Ort der Gegenwart Gottes. Wie wird es sichtbar? Was dient dem, dass die Kinder das spüren, erfahren, merken? Und was dient dem vielleicht nicht? Ich denke, da haben wir alle eine Herausforderung. Wenn wir also ein Tempel des Heiligen Geistes sind oder ein Tempel Gottes sind und er in uns wohnt, in unserer Mitte ist, dann bedeutet das nicht, dass es einfach nur nice, also das ist schön, das ist cool, das ist Gott ist da. Ja, ihr habt das Bild von dem Kind vor Augen, das an der Mutterbrust gestillt wird, irgendwann dann richtig voll ist, vielleicht nochmal einen schönen Rülpser lässt, ja, kleines Bäuerchen oder auch ein größeres und dann ist gut. Aber der Petrus, der geht weiter und sagt, das ist kein Selbstzweck. Gott hat den Tempel, hat die Gemeinde nicht einfach nur zusammengefügt, dass sie sozusagen einfach nur da ist, sondern wir sind ein königliches Priestertum, so heißt es in der Stelle. Beide Dimensionen haben was zu sagen. Ich gehe mal erst auf das Priestertum ein. Tatsächlich, ein Priester steht zwischen Gott und den Menschen. Das heißt, er hat die Aufgabe, etwas zu vermitteln. Er hat die Aufgabe, den Menschen zu zeigen, wie Gott ist. Und er hat die Aufgabe, Gott zu den Menschen zu bringen. Das heißt, wir sind ein Tempel, ja, aber nicht um einfach nur da zu stehen, dass Leute kommen und sagen, oh, ist der nett, ja, wie so diese großen Kathedralen in den schönen Städten, kommen tausende Juristen rein, klick, 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 Foto machen und fertig. Schön. Nein, dieser lebendige Tempel ist dafür da, dass Menschen ihn sehen und Gott begegnen können. Und er hat eine zweite Dimension, die ist richtig spannend, nämlich diese königliche Dimension. Was macht der König im Alten Testament? Zieht Steuern ein. Okay, nee, eigentlich nicht. Das Entscheidende am König im Alten Testament ist, dass er Frieden bringt. Der größte König, der mächtigste König, hat es sogar im Namen. Wisst ihr, wie der heißt? Salomo. David, der war der Anfänger so. Aber den Tempel gebaut, so richtig das Königtum entfaltet hat Salomo. Da steckt Shalom drin in seinem Namen. Das ist sein Job, der Job des Königs, Friedensbringer zu sein. Das ist dein Job, unser Job, als Gemeinde und als Gemeinschaft, Friedensbringer zu sein. Der König hat den Job, Frieden, den Frieden Gottes in die Welt zu tragen. Wir sind das Haus aus lebendigen Steinen, der Tempel Gottes. Wir sind der Ort, an dem Menschen mit Gott in Kontakt kommen. Und wir sollen den Frieden Gottes in die Welt bringen. Und bitte schaut mal rein, was wir Christen bei YouTube und anderen Kanälen gerade hinkriegen. Wir zerfleischen uns gegenseitig. Spürt ihr den Schmerz? Wir machen, was radikal dem widerspricht, was wir eigentlich machen sollten. Und total spannend ist, dass in dieser königlichen Dimension auch natürlich das Soziale drinsteckt. Frieden kann man nicht nur machen, indem man schwätzt. Auch muss man jemandem was zu essen geben. Das hat auch was mit Frieden zu tun. Würde Menschen zu geben, das hat was mit Frieden zu tun. Ohne Würde gibt es keinen Frieden. Ohne Essen gibt es keinen Frieden. Ohne Zuwendung und Liebe gibt es keinen Frieden. Und wir sind der Ort der Gegenwart Gottes und deswegen können wir diesen Frieden Gottes auch ausbreiten. Als königliche Priester. Und hier heißt es noch, wir sind ein heiliges Volk. Und da könnte man ja denken, heilig im Sinne von Absonderung, Abgrenzen. Ja, wir wollen nichts mit den unheiligen Leuten da zu tun haben. Nein, wir sind heilig, um als heiliger Ort mitten in der Welt zu sein, damit Menschen zu Gott kommen können. Ein heiliger Ort, in den man hineinkommen kann, in dem man leben kann, in dem man sieht, wie Gott ist und wie Menschen dort geheiligt werden. Das heißt, das Haus der lebendigen Steine hat offene Türen für jeden, der kommen möchte. Und jeder, der eintritt, begegnet Gott und wird geheiligt. Und wir sind ein Volk zum Eigentum. Wir gehören Gott und niemand sonst. Wir gehören Gott und niemand sonst. Wir müssen niemand folgen. Wir müssen auf nichts anderes hören. Wir gehören Gott und niemand sonst. Wir waren einst nicht sein Volk, aber nun sind wir sein Eigentum. Und er weiß, dass wir zu ihm gehören. Und er gibt uns seinen Schutz und er gibt uns seine Gnade. Ihr merkt, Petrus hat hier ein ganz klares Bild von dem, wie Christen in der Welt leben sollen. Sie sind der Ort der Gegenwart Gottes, Haus der lebendigen Steine. Und als Könige und Priester stehen wir anbetend vor Gott und breiten seine Gegenwart in die Welt aus. Das ist unser Job. Und wir können diesen Job nur tun, wenn wir verstehen, dass wir ein Ort der Gegenwart Gottes sind. Denn das ist die pulsierende Mitte, von der alles ausgeht. Je mehr wir das verstehen, desto natürlicher werden die Dinge. Er sagt ja interessanterweise nicht, ihr müsst ein königliches Priestertum sein, ihr müsst euch mal auf den Weg machen, ihr müsst endlich und so weiter. Er macht es gar nicht. Er sagt einfach nur, ihr seid es. In dem Moment, wo wir das leben, entwickelt sich das andere von alleine. Das heißt nicht, dass man nicht ab und zu mal den Schritt gehen muss, aber da, wo Gott ist, da sendet er uns und da schickt er uns in die Welt. Große Gedanken des Apostels Petrus. Ich möchte nochmal zum Anfang zurückkommen. Weil jetzt geht es um die Frage, okay, was heißt es jetzt für mich? Was heißt es ganz konkret für meine Art, mit dieser Wirklichkeit umzugehen, dass die Gemeinde der Ort der Gegenwart Gottes ist? Der Tempel ist ein Ort der Reinheit. Das heißt, ganz am Anfang, so legt nun ab, alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Ja, wenn ich in den Tempel gehe, lege ich das vorher ab. Da draußen. Da gehört es hin. Kann man richtig vorstellen. Ich lege das ab. Ich lege das ab. Und ich merke, es ist gar nicht so einfach, das abzulegen. Das ist das Erste. Und das Zweite, Begehren. Kommt wie ein Kind, das Sehnsucht hat nach der Muttermilch. Diesen tiefen Sehnsucht. Hier ist der Ort, wo ich satt werde. Hier ist der Ort, wo ich das bekomme, was ich wirklich brauche. Ich empfange, was ich brauche, um zu wachsen, meiner Berufung gerecht zu werden. Hier wird meine Sehnsucht gestillt. Und ich glaube, dass das diese Haltung ist, die Petrus ganz am Anfang eben in diesen ersten zwei Versen markiert und sagt, hey, ihr müsst diese Haltung haben. Das ist wichtig. Denn ihr kommt zu einem Tempel aus lebendigen Steinen. Und es ist mir aber ganz arg wichtig, dass das nicht die Voraussetzung ist, sondern dass der Tempel der lebendigen Steine die Realität ist, die Wahrheit ist. Und wahrscheinlich wirst du schon hier reingekommen sein und du wirst blöde Sachen gesagt haben und du wirst blöde Stimmung in deinem Herzen gehabt haben und du wirst vielleicht sogar schlecht über andere Menschen geredet haben. Machen das nicht wir mit Melden so, wer hätte es schon mal gemacht, machen wir nicht. Also ich melde mich mal, was ihr dazu, ihr dazu für euch verhält, könnt ihr sein, je nachdem wie ehrlich ihr seid. Egal, so, interessant ist, es hängt nicht daran, das Haus der lebendigen Steine, dass der Tempel der Ort der Gegenwart Gottes ist, die Gemeinde der Ort der Gegenwart Gottes ist, hängt nicht daran, dass du perfekt bist und dass du rein hier reinkommst. So nach dem Motto, wenn ich hier unrein reinkomme, dann ist der Tempel unrein und dann hat das alles gar keinen Wert mehr. Nein, die Power und Reinheit in diesem Tempel ist so groß, es verträgt dich auch. Es verträgt auch dich. Aber es gehört sich einfach nicht. Es passt einfach nicht. Ihr macht es nicht kaputt. Ihr macht vielleicht die ein oder andere Beziehung kaputt. Ja. Aber das Ganze macht ihr nicht kaputt. Das könnt ihr gar nicht kaputt machen. Denn das steht auf dem Felsen von Golgatha. Es ist erkauft, gewonnen durch Jesu Tod und Auferstehung. Das kann niemand von uns kaputt machen. Aber, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr seid irgendwo eingeladen zu einem Event und ihr denkt, oh, das ist was super Edles. Da komme ich mit Jackett und Krawatte und Schnieke, ja, und dann kommt ihr da hin und dann wird gegrillt. Bekannte von mir hat so Hochzeit gefeiert, die haben gegrillt. Manche von den Hochzeitsgästen waren peinlich berührt, weil sie etwas overdressed waren. Und sie haben gemerkt, das passt nicht. So was meine ich. Das passt nicht. Overdressed oder underdressed. Wenn du richtig gekleidet bist und zum Tempel Gottes kommst, dann hast du reine Klamotten an. Das passt. Wie gesagt, du machst den Tempel nicht kaputt. Und bevor du gar nicht kommst, komm bitte dreckig. Bevor du gar nicht kommst, komm bitte dreckig. Denn was passiert, wenn du kommst? Dreckig kommst. Hier ist der Ort der Reinigung. Hier kannst du das erneuert werden und verändert werden. Jesus, wir danken dir, dass du jetzt mitten unter uns bist. Wir danken dir, dass wir ein Haus von lebendigen Steinen sind. Wir danken dir, dass dieses Haus nicht einfach nur ein Selbstzweck ist, sondern dass es ein Ort ist, an dem du lebst, um Menschen zu zeigen, wer du bist. Um von hier aus deinen Frieden und deine Kraft in die Welt zu geben. Und Jesus, wir wollen jetzt einfach zu dir kommen, das nochmal intensiv wahrnehmen, dass du hier bist. Und da, wo du merkst, oh Mann, ich habe doch noch manches mitgebracht, ich bin hier ein bisschen overdressed oder underdressed, was auch immer, dann ist jetzt auch noch mal eine kurze Gelegenheit zu sagen, Jesus, ich möchte das nicht sein, ich möchte richtig angezogen sein. Ich möchte richtig bei dir ankommen. Ich möchte richtig in diesem Tempel sein. Und ich möchte meine Geschwister ehren und anfeuern, selber in diesem priesterlichen Dienst zu leben.